Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter, ein Gruß. Wer kennt's noch? Ja, das ist ein Kinderlied. Die Älteren haben es vielleicht auch ihren Kindern noch vorgesungen, die Jüngeren kennen es vielleicht nicht mehr so. Aber heute Morgen geht es um einen Brief. Ich weiß nicht, ob es der Paul inzwischen an die Leinwand geworfen hat. Es gibt eine Werbekampagne von der Schweizerischen Post, die heißt Großes beginnt mit einem Brief. Wann haben Sie Ihren letzten Brief bekommen? Den Briefkasten geöffnet, Brief bekommen. Steuererklärung, Strafzettel. Aber vielleicht auch die Geburtsanzeige des Enkelkindes oder eine Hochzeitsanzeige, weniger erfreulich, vielleicht eine Trauerkarte. Vielleicht ein Schreiben vom Gericht, kann ja auch sein. Aber die wichtigen Dinge, sie kommen meistens noch mit der Post. Die sind halt auch einfach auch vor Gericht verwertbar. Viele Dinge, die zu Zeiten von WhatsApp auf elektronischem Wege irgendwie kommen, die sind oft nebulös, aber was Geschriebenes ist einfach was Handfestes. Ja, und heute Morgen, der Peter hat es vorhin schon auch erwähnt, heute Morgen geht es auch um einen Brief. Und der Brief ist was Besonderes, weil es ist der erste Brief des Apostel Paulus und ja, das älteste Dokument, was wir vom Apostel Paulus haben. Und das ist der Brief, der an die Thessalonicher geht. Der Peter hat uns vorhin den Predigttext schon gelesen, dass Paulus, Silvanus und Timotheus diesen Brief geschrieben haben an die Gemeinde in Thessalonich. Als Paulus und seine Begleiter von Christus predigten, da hatten sie es mit Leuten zu tun, die in Sachen Religion keine unbeschriebenen Blätter waren. Ihre Zuhörer hatten Götter, zu denen sie beteten. Sie hatten Tempel, in denen sie Opfergottesdienste feierten. Warum sollten sie jetzt diesem christlichen Wanderprediger glauben, der ihnen von einem gekreuzigten und auferstandenen Jesus erzählte? Mit welchen Argumenten konnten die christlichen Missionare ihren heidnischen Hörern schon aufwarten? Und wie man sich vorstellen kann, es gab sicher einiges an Reibereien in der ersten Christengemeinde, die Kraft kosteten. Und die Gemeinden, die waren noch jung, die Menschen am Anfang einer neuen Lehre. Sie mussten alle Denkansätze, die sie bis zu diesem Zeitpunkt hatten, hinter sich lassen. Und da gab es genügend Potenzial für Unstimmigkeiten, Streit und laute Worte. Und es gab also genügend Anlass zum Lamentieren. Aber es war nicht zu übersehen. Wenn ein Mensch damals, und so ist es auch heute noch, zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann ist es immer wie ein kleines Wunder. Niemand kann von sich aus eigener Kraft an Jesus glauben. Unser Glaube ist ein Geschenk. Das Staunen über dieses Wunder lässt Paulus nun nicht nur Gott loben, sondern auch die Gemeinde. Denn Paulus sieht bereits Folgen dieses Wunders. Traurige werden getröstet, Stolze zurechtgewiesen, Armen wird geholfen. Die Christen sind füreinander aufmerksam geworden. Sie sind füreinander liebevoll tätig. Sie entdecken die Verantwortung füreinander. Und so beginnt der Paulus seinen Brief mit den Worten: Gnade und Friede sei mit euch. Wir danken Gott immer wieder für euch alle. Na, das klingt doch sehr vielversprechend. Da spart der Paulus doch überhaupt nicht mit Lob. Total begeistert ist der Paulus, denn die Gemeinde in Thessalonich ist trotz innerer Kämpfe stark geblieben und hat sich nicht dem Druck der Gesellschaft und der Kirchenoberen gebeugt. Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben mit stolz geschwellter Brust. Sie mussten der Gemeinde gar nicht behilflich sein. Die Gemeinde in Thessaloniki ist gewachsen, trotz Bedrängnis, trotz aller menschlicher Schwächen. Phänomenal, oder nicht? Und Sie werden sich jetzt fragen, und was hat das jetzt bitte mit mir zu tun? Das war damals Anfechtung der ersten Christen. Warum muss ich mir das heute Morgen anhören? Aber der Predigttext ist nun mal in unserer Perikopenordnung und hat nun wohl auch was mit unserem Leben zu tun. Und so werden wir uns jetzt gemeinsam auf den Weg machen, herauszufinden, was Gott uns heute Morgen hier sagen möchte. Der erste Punkt heißt, Loben zieht nach oben. Paulus und Silvanus wissen es, Ermutigung haben alle Menschen nötig. Lob tut gut. Gerade die Gemeinde in Thessaloniki braucht diesen Zuspruch. Ich wiederhole es nochmal. Wir wünschen euch Gottes Gnade und seinen Frieden. Und wir danken Gott immer wieder für euch alle. Jedes Mal, wenn ich bete, denken wir auch an euch. Und dann erinnert mich diese Szene ganz stark an Eltern oder Großeltern, die stolz ihre Kinder, Enkelkinder aufwachsen sehen. Wenn das Kind dann mal laufen kann oder wenn es dann das erste Mal Fahrrad fährt, ohne Stützräder, und dann ist man ganz stolz und dann lobt man überschwänglich. Und das tut der Paulus auch. Er lobt die Gemeinde, er bestätigt ihnen, dass sie auf einem guten Weg sind. Er betont in dem Text nicht nur die schwierige Situation, die Anfechtung, die Verfolgung. Nein, er schaut zurück und sieht, dass sie auf gutem Wege sind, dass sie schon richtig gute Dinge bewältigt haben. Er sagt ihnen, was gut gelaufen ist. Nochmal eine Stelle aus dem Predigttext. Mit welcher Selbstverständlichkeit sie ihren Glauben in die Tat umsetzen. Zu welchem unermüdlichen Einsatz sie aus Liebe bereit sind und wie standhaft sie die Hoffnung auf das Kommen des Herrn Jesus Christus macht. Paulus lobt die Gemeinde überschwänglich, weil er weiß, dass Lob gut tut. Das bringt die Menschen dazu, weiterzumachen. Das weitet den Blickwinkel für neue Projekte. Da vergisst man doch ganz schnell die Auseinandersetzungen der Vergangenheit. Das hat er doch richtig gut gemacht, der Paulus. Wir danken Gott immer wieder für euch. Nochmal fragen wir uns, was hat das jetzt mit dir zu tun? Also diese Situation kennen wir doch alle. Da brechen Dinge über uns herein, die wir nicht ändern können. Da werden wir persönlich angegriffen. Dabei hatten wir doch gar keine böse Absichten. Da geschehen Dinge mit uns, die tun unserer Seele weh, die ziehen uns nach unten und die nagen an unserem Selbstwertgefühl. Da werden wir mit Dingen konfrontiert, die unumkehrbar sind, die wir nie so wollten, die wir aber mit Jesus an der Seite versuchen zu meistern. Und wir versuchen, mal besser, mal schlechter, hoffentlich ruhig zu bleiben, nicht auszurasten, unser Gegenüber mit den Augen Gottes zu sehen. Nein, wir lassen uns hoffentlich nicht aus der Reserve locken. Wir beißen auf die Zunge, wir legen ganz viel Liebe in unsere Worte und versuchen, aus der Situation das Beste zu machen. So wäre es oft wünschenswert. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns Halt gibt, auch wenn wir das manchmal nicht fühlen. Wir sind umfasst von der Treue Gottes, die uns in allem Scheitern nicht fallen lässt. Und auf einmal spricht der Brief des Paulus uns ganz persönlich an. Wir danken Gott immer wieder für euch alle. Für uns fehlerhafte Menschen. Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Ja, liebe Gemeinde, Gott sagt Ja zu uns. Er sagt Ja zu uns, auch wenn wir es nicht immer so toll hinbekommen, wie ich es gerade erwähnt habe. Gott hat ein unerschütterliches Ja zu uns Menschen. Von Gott empfängt der einzelne Mensch sein Urteil. Er erklärt ihn für recht. Und das geschieht aus Gnade, ohne Zutun einer besonderen Leistung des Menschen. Nach evangelischem Verständnis ist und bleibt ein Mensch lebenslang für die Anerkennung bei Gott auf diese Gnade angewiesen. Das macht ihn um Christi willen zum rechten Menschen. Gott verspricht uns, ich bleibe dein gnädiger Gott. Auch wenn die Umstände noch so schwer sind, auch wenn wir völlig im Dunkeln sind, auch wenn da Fehler begangen wurden, in der Familie, in der Firma, im Verein. Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Die zweite Überschrift habe ich gewählt mit Gottes Liebe fordert unseren Dank. Liebe Gemeinde, worauf kommt es im Leben an? Es ist doch die Liebe. Gottes Liebe zu uns Menschen, zu uns allen, zu Ihnen, zu dir, zu mir. Und das ist doch das Größte. Ich wiederhole nochmal den dritten und vierten Vers. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Soweit der Predigttext. Und diese Tatsache, die spendet uns doch Kraft. Diese Zusage ermutigt uns, durchzuhalten, denn Gottes Liebe ist wertvoll. In unserer Niedergeschlagenheit müssen wir unsere traurigen Gedanken auf diese frohmachende Botschaft hinlenken. Ja, Gott ist bei mir. Ich bin nicht alleine. Ich weiß zwar nicht, was gerade mit mir und um mich herum geschieht, aber eines weiß ich, Gott liebt mich, so wie ich bin. Ich will ihm treu sein und ich will sein geliebtes Kind sein. Denn wir empfangen so viel Kostbares, so viel Gutes jeden Tag, für das wir Danke sagen können. Fangen wir an zu suchen. Denn Dankbarkeit ist eine der stärksten Kräfte des Glaubens und diese Dankbarkeit, sie kann Leben verändern. Von Dietrich Bonhoeffer gibt es nämlich den Satz, der Mensch empfängt unendlich mehr, als er gibt. Der Mensch empfängt unendlich mehr, als er gibt. Wir empfangen unendlich viel mehr Liebe, als dass wir sie geben können. Dankbare Menschen haben einen Blick für das Gute. Sie lassen sich durch das Negative, welches ihnen begegnet, nicht niederdrücken. Sie sind nach jeder Enttäuschung zu einem Neuanfang bereit. Und Dankbarkeit? Dankbarkeit ist eines der wenigen Gefühle, die man selbst beeinflussen kann. Viele Dinge, die sind uns ja mit dem Erbgut weitergegeben worden. Zum Beispiel die Ängste und das Sorgen machen oder Befürchtungen oder Vorliebe oder Abneigungen, das wurde uns mit dem Erbgut mitgegeben. Und man bekommt es schlecht in den Griff. Ich zum Beispiel habe ziemlich viel Angst beim Autofahren oder habe Flugangst. Mein Mann sagt dann als, ach, stell dich nicht so an. Aber Angst ist was, das kann man nicht ausschalten, das ist halt da. Aber anders ist das mit der Dankbarkeit. Da kann man üben, die kann man sich angewöhnen. Zum Beispiel kann man sich angewöhnen, seine Hände und Füße für nicht selbstverständlich zu halten, sondern als Geschenk Gottes. Auch dann, wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so gut funktionieren. Und so kann man es auch einüben, für schwierige Umstände dankbar zu sein. Ja, Sie haben richtig gehört. für schwierige Situationen dankbar sein. Dankbar sein für einen nicht verursachten Knatsch in der Familie. Dankbar sein für das Mobbing am Arbeitsplatz. Dankbar sein für die Zurechtweisung eines Kunden. Das fällt uns aber schon wirklich schwer. Aber gerade in diesen schwierigen Situationen lernen wir Gottes Nähe ganz neu kennen. Wir müssen es nur zulassen. Denn wie man die Situation meistert, ob man sie halb besteht, ob er gänzlich versagt, ob wir was daraus gelernt haben, ganz bestimmt haben wir was daraus gelernt. Im zwischenmenschlichen Bereich, aber viel wichtiger ist vielleicht in so einer Situation, dass sich unsere Beziehung zu Jesus wieder ganz neu aufstellt. In dieser Ungerechtigkeit, in dieser Finsternis, in dieser Bedrohung, die wir erleben, erfahren wir Jesus auf eine ganz neue und tiefe Art und Weise. Und deswegen, denke ich, können wir vielleicht auch in Dankbarkeit, in schwierigen Situationen danken, dass wir Jesus tiefer kennenlernen dürfen. Dankbar sein in allen Situationen. Die dritte Überschrift, die ich gewählt habe, Gottes Gnade ist tägliches Balsam für unsere Seele. Der Brief hat ja begonnen mit den Worten, Gottes Gnade und Friede sei mit euch. So beginnt der Brief an die Thessaloniker. Gnade, ein altes Wort. Steht man am Anfang seines Glaubenslebens, seiner Beziehung zu Jesus, kann man oft mit dem Wort, ich konnte lang mit dem Wort Gnade nicht unbedingt was anfangen. Aber Gnade ist doch die unverdiente Zuwendung Gottes zu uns, zu mir und zu dir, zu euch. Dass sich der große, heilige Gott zu uns herabbeugt, mit uns was zu tun haben will, er lädt uns zu sich ein und er will uns bei sich haben. Das ist doch Gnade. Gottes Gnade und Friede sei mit euch. Gnade ist Gottes verlässliche Zusage, sein Ja zu meinem sündigen, zu meinem fehlerhaften, zu meinem lieblosen Leben. Und Gottes Gnade führt uns aus der Hoffnungslosigkeit. Gottes Gnade führt uns aus der Ausweglosigkeit und Gottes Gnade führt uns aus der Schwere des Alltags. Wenn wir diese Gnade in uns wirken lassen, stellt sich ein Friede bei uns ein. Es wird auch als Shalom benannt. So ein innerer Friede, der sich in schwierigen Situationen einstellt, weil wir spüren, ja, Gott, du bist da, du bist bei mir, weil wir spüren, dass das meiste auf dieser Welt nicht wirklich wichtig ist, sondern es sind eigentlich nur Prüfungen. Ja, es sind Prüfungen, wenn ich Ungerechtigkeit erleben muss, wenn ich Mobbing erleben muss, wenn ich gedemütigt werde, wenn ich einen Streit durchleben muss. Es sind Prüfungen. Wichtig ist in diesen Situationen aber, dass ich Jesus bitte, mich darin zu begleiten. Ihn um Weisheit bitte, um Kraft, vielleicht auch um den richtigen Blickwinkel. Oft ist ja auch unser Denken verkehrt, warum wir mit einer Situation nicht zurechtkommen. Denn das Eigentliche und Wichtige im Leben ist doch, dass wir die Ewigkeit bei Jesus verbringen dürfen. Aus diesem Wissen schöpfen wir Kraft und aus diesem Wissen schöpfen wir Hoffnung. Und daneben erscheint alle Anfechtung, alle Böswilligkeiten, alle Ängste und Sorgen, alle Verletzungen, alle Überforderungen, alle seelischen Schmerzen in einem anderen Licht. Es ist eine Durchgangszeit. Und irgendwann verbringen wir die Ewigkeit bei Jesus. Und auf dieser Welt sind es Prüfungen. In solchen Situationen werden wir das Heilende in unserem Leben spüren. Wir alle werden eine Antwort auf die Frage finden, was unserer Seele gut tut. Und vielleicht sollten wir ab und zu den Blickwinkel auf das Vergangene richten. Durch welche Erfahrungen bekamen wir Kraft und Hilfe? Und dann finden wir die Antwort. Wir alle dürfen begreifen, was Jesus für uns getan hat. Sicher, es gab auch wertvolle Glaubensgeschwister und gute, segensreiche Worte. Es gab Gedanken und Gebete, die uns geholfen haben. Aber es war, zurückblickend, Jesus, der bei uns war und der uns durch schwere Situationen hindurchgetragen hat. Ich hoffe, Sie können mich in meinen Erfahrungen bestärken. Gott war da, Gott hat mit mir gesprochen. Gott konnte meine Gedanken lenken. Gott hat mir die Weisheit gegeben. Gott hat mich getröstet und mir wieder neue Freude und Lebensmut geschenkt. Und manches begreife ich eben erst zurückblickend. Ich lebe vor Gott und ich lebe mit Gott. Ich bin zwar beschädigt, ich bin verwundet, bin vernarbt, doch ich lebe mit seinen helfenden, heilsamen Begegnungen und Erfahrungen. Durch diese Rückbesinnung hole ich den Trost auch in meine gegenwärtige Lage. Ich werde zur Hoffnung ermutigt. Die Hoffnung, das Beste, kommt noch. Und das Beste ist, die Ewigkeit bei Jesus zu verbringen. Meine Zukunft ist geklärt. Sie ist bei Gott. Wie jeden Morgen das Morgenrot des Sonnenaufgangs aufleuchtet, so leuchtet über der Nacht meines Todes schon das Licht des ewigen Morgens in Gottes Ewigkeit. Und aus diesem Hoffen wächst eine Gelassenheit, das lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken. Und das ist einfach großartig. Ich sage Ihnen jetzt zum Schluss noch einen Spruch, einen Schweizer Spruch aus dem 18. Jahrhundert, ja schon ein bisschen rückwärts geschrieben. Dem, den Gott liebt, er auch ein Herz zum Danken gibt. Dem, den Gott liebt, er auch ein Herz zum Danken gibt. Mein Wunsch an Sie, an dich, an uns, dass du an keinen Tag vergisst zu danken. Und wenn es dir sonst nichts einfällt, danke. Und wenn es noch so schwer und ausweglos erscheint, danke. Danke für meine Füße, danke, dass sie mich tragen und dass mein Herz schlägt, danke. Danke, dass du, Herr Jesus, der Chef in meinem Leben bist. Dem, den Gott liebt, er auch ein Herz zum Danken gibt. Und der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.